Deutschlandfunk Interview.
Eine der größten Bankenpleiten in der US-Geschichte. Diesen Superlativ hört man gefühlt alle paar Wochen inzwischen. In dieser Woche wurde ja die First Republic Bank notverkauft an JP Morgan. Und es ist schon die dritte Bankenpleite in den USA innerhalb von wenigen Wochen. Und weitere Regionalbanken könnten in der Bredouille stecken. Zumindest sind die Kurse der PacWest Bank Corp und auch der Western Alliance Bank in dieser Woche kurzzeitig abgestürzt. Von all diesen Turbulenzen offenbar unbeeindruckt, hat die amerikanische Notenbank Fed erneut den Leitzins erhöht. Und damit wohl auch den Druck auf die Banken. Die Fed und die US-Regierung beteuern aber, die Banken seien stabil und gesund. Dazu habe ich den Volkswirt Moritz Schularik um eine Einordnung gebeten. Er ist designierter Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, drei Bankenpleiten innerhalb von wenigen Wochen und ein Leitzins, der so hoch ist wie kurz vor der weltweiten Finanzkrise 2007, schlittern wir da gerade in eine neue Bankenkrise?
Wir sind sicherlich schon in einer Bankenkrise, zumindest in den USA. Trotz der Bemühungen der Federal Reserve ist da die Instabilität noch nicht vom Tisch. Aber es sieht dennoch danach aus, dass das jetzt noch nicht, also keine Wiederholung dessen ist, was wir 2008 schon mal gesehen haben. Der Grund ist, dass das, was die Banken in ihren Büchern haben, doch in der Regel relativ sicher ist und nicht ausfallen wird. Es geht jetzt vor allem darum, dass wegen der gestiegenen Zinsen da Buchverluste auftauchen. Und da wird dann der ein oder andere Anleger oder Einleger auch nervös. Aber so große Schieflagen wie 2008 sind zurzeit nicht zeitig.
Das heißt, Sie sagen, das Problem oder der Grund ist eigentlich ein anderer. Also es geht hier gerade um Staatsanleihen und es geht nicht so sehr wie 2007 oder 2008 um die Immobilienkredite, die das Problem waren.
Genau, es ist nach allem, was wir aktuell wissen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Banken in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ihr Geld da auch zurückbekommen, anders als es 2008 der Fall war, wo wirklich viele dieser Immobilienkredite faul waren, sind das zurzeit eher sichere Kredite und Anleihen, die da in den Büchern sind. Aber es ist nun mal so, dass durch die gestiegenen Zinsen diese Anlagen weniger wert sind. Wenn die Banken die jetzt kurzfristig verkaufen müssten, dann hätten die Banken ein Problem.
Und die Frage ist ja, womit wir noch rechnen müssen. Also weiß man denn genau, was noch in den Bilanzen der Banken steckt? Also Stichwort Immobiliendarlehen?
Das ist aktuell eine der ganz großen Fragen, über die wir uns alle Gedanken machen. Da ist so ein bisschen trübe Gewässer, in denen wir uns da bewegen. Es ist in der Tat so, dass bestimmte Teile des Immobilienmarktes, aber auch anderer Märkte, die sehr stark von den Zinsen getrieben werden, zurzeit Probleme haben. Die Büroimmobilien, da kommen Homeoffice und höhere Zinsen zusammen. Aber auch in Deutschland, muss man sagen, ist jetzt bei den Wohnimmobilien der Rückgang der Preise doch sehr viel deutlicher auch inzwischen zu sehen. Und da ist die Frage, wie weit das geht. Das hängt dann damit zusammen, wie lange die Zinsen noch steigen. Wir kommen dem Punkt näher, immer näher, an dem Zinserhöhungen weit unwahrscheinlicher werden, weil die Finanzstabilität dann ins Wanken kommt.
Wie beurteilen Sie denn den Kurs der Fed gerade? Also das ist ja der höchste Leitzins seit 2007. Ist es tatsächlich so, dass die Fed jetzt Öl ins Feuer gießt in dieser Situation?
Die Fed macht das ja aus einem bestimmten Grund. Die macht das, weil der Wirtschaft in Amerika zumindest weiterhin ganz gut geht und weil die Inflation zu hoch ist und weil man die auf den Zielwert zurückbringen muss. Das heißt, die Fed handelt da nicht sich sozusagen übertrieben, sondern verfolgt klar ihr Ziel. Aber das hat einen Nebeneffekt. Das ist so wie bei Medikamenten sozusagen. Da muss man den Beilagenzettel auch immer genau lesen. Und im Augenblick geht es halt stark darum, dass diese schnellen Zinserhöhungen nach einer langen Phase niedriger Zinsen das ein oder andere Geschäftsmodell und auch den ein oder anderen Teilnehmer im Immobilienmarkt von den Füßen fegt. Und da muss man aufpassen, dass das nicht zu viele werden, damit die Finanzstabilität insgesamt nicht gefährdet ist. Da werden wir uns in Deutschland auch noch Gedanken machen müssen, denn die EZB hat ja auch wie die Fed da sehr klar und deutlich auch gegengesteuert und die Zinsen ja auch nochmal angehoben.
Das heißt, die Fed ist da eigentlich in der Zwickmühle, die Zinsen nicht weiter anzuheben, um die Banken dann nicht in den Kollapssituation zu bringen. Oder eben die Zinsen weiter anheben, damit die Inflation noch weiter runtergeht. Wie beurteilen Sie das denn? Hat die Fed die Zinswende jetzt schon eingeleitet?
Ich denke, wir sind relativ nah am Scheitelpunkt, also von dem Punkt, von dem ab die Zinsen dann zumindest nicht mehr steigen und eventuell auch wieder runtergehen. Wenn man sich die Inflationserwartungen in den Finanzmärkten anguckt, dann sind also all diese schlauen Finanzmarktmenschen der Überzeugung, dass im nächsten Jahr die EZB, aber auch die Fed wieder relativ nah an ihre Zielwerte herankommen. Also die Erwartung ist, das Schlimmste ist vorüber. Ob da dann doch noch das ein bisschen länger dauert, das muss man abwarten. Das kann gut sein, aber die Reaktion der Zentralbanken war doch jetzt, ich denke, muss man auch, es gab ja immer viele Kritiker, da muss man jetzt sagen, haben beide Banken sehr deutlich ihre Anti-Inflationskredenzen wirklich verteidigt und haben da sehr stark reagiert, sodass die Situation jetzt doch wieder stark unter Kontrolle zu sein scheint.
Für wie wahrscheinlich halten Sie denn eine sich wechselseitig verstärkende Kredit-, Banken- und Konjunkturkrise jetzt aufgrund des Zinsanstiegs?
Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil wir, man muss fair sein, nicht wissen, wie sehr sich diese Zinserhöhung, die wir jetzt schon gesehen haben, und das ist auch, wenn man wirtschaftshistorisch guckt, deswegen, ich sage das auch, ich möchte es auch wirklich betonen, dass was die Fed und die EZB, die Europäische Zentralbank, da im letzten Jahr gemacht haben, mit welchem Tempo die Zinsen erhöht haben und auch die Inflationsraten, die ja im Übrigen doch das eine, noch eine ganze Menge mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hatten, reagiert hat, ist einmalig. Und wir wissen nicht, wie sehr sich das auf die Konjunktur auswirkt, wie stark auch die Kreditverklemmung jetzt im Bankensektor ist. Denn sind Sie eins ist sicher, es gibt auch viele Sparkassen in Deutschland, die in den letzten 10 Jahren sehr viel billige Immobilienkredite vergeben haben und jetzt auf absehbare Zeit auf diese Kredite ganz geringe Zinsen bekommen, während sie an ihre Einleger auf die Konten demnächst wieder 2-3% Zinsen zahlen müssen. Also auch da ist ein Geschäftsmodell entstanden, das in diesem neuen Umfeld mit Zinsen um die 4% nicht tragfähig ist. Und da muss man auch aufpassen, dass da die Kreditvergabe nicht stark betroffen wird.
Wie stabil ist denn das Bankensystem? Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es eben auch ein Schattenbankensystem gibt, die agieren wie Banken, aber eben nicht reguliert werden. Und dann bedenkt, dass eben Donald Trump Teile der Finanzmarktgesetze, die Obama ja erlassen hatte, zum Schutz wieder zurückgenommen hat. Also was ist da Ihr Gefühl? Wie stabil ist dieses Gebilde jetzt?
Wie oft sind wir überrascht, wie instabil es am Ende ist? Wir haben sicherlich uns ein bisschen zu sehr in der Überzeugung sozusagen gesonnt, dass nach der großen Finanzkrise von 2008 die Reformen im Bankensystem so weit gingen, dass wir sozusagen für diese Generation vielleicht keine neue Bankenkrise haben. Jetzt haben wir gesehen, dass da wieder doch die Schieflagen in vielen Bereichen relativ groß sind. Das Zinsänderungsrisiko, was ganz zentral ist für die aktuelle Krise, wurde unterschätzt von den Banken. Die haben eben dieses Risiko nicht abgesichert, sondern wollten Geld verdienen, wie das dann oft der Fall ist. Und dann steht jetzt wieder in den USA letztlich der Steuerzahler ein für das Risikoverhalten der Banken. Das heißt, die Problemlage, die wir schon 2008 hatten, ist jetzt in einer anderen Form und ich wiederhole das auch nochmal in einer weniger bedrohlichen Form, nach dem, was wir jetzt wissen, aber es ist immer noch eine vergleichbare Lage.
Aber wenn ich Sie da richtig verstehe, also wenn die US-Regierung und die Fed jetzt sagen, die Banken sind gesund, dann ist das ein bisschen so ein Verständnis von Gesundheit wie, naja, gesund ist man, solange man nicht plötzlich tot ist.
Die sind gesund, solange die Einleger bei den Banken ihr Geld in den Banken lassen, weil sie darauf vertrauen, dass in 10 Jahren oder wann auch immer diese Anleihen fällig werden, die Banken schon den Nennwert wiederbekommen werden. Denn das sind zum Großteil wirklich sichere Investitionen, die Banken da gemacht haben. Wenn jetzt viele Einleger, wie das bei den Regionalbanken in den USA passiert, ihr Geld abziehen und zu den Großbanken geben, dann müssen diese Banken ihre Einleger auszahlen. Und um das zu tun, müssen die diese Anleihen jetzt verkaufen zu sehr viel niedrigeren Preisen. Und das geht nicht lange gut. Das ist die Problematik.
Und wir haben jetzt diese Digital Bank Runs ja relativ häufig gesehen, dass innerhalb von wenigen Stunden eben relativ viel Geld rausgezogen wurde. Was kann man denn da machen? Also es wird jetzt ja über Regulierung gesprochen, mehr Einlagensicherung, also dass auch Einlagen über $250,000 versichert wären. Das hat der Einlagensicherungsfonds zumindest angeregt in den USA. Würde das reichen?
Ja, das hat natürlich auch massive Nebenwirkungen. Wir höhlen ja damit immer mehr sozusagen auch ein Haftungsprinzip auf und auch ein Vorsorgeprinzip der Banken, dass die und der Einleger, dass man schon aufpasst, was da mit dem Geld passiert. Also das ist jetzt nicht das Allheilmittel. Sozusagen die Strategie ist relativ klar, die ist liegt jetzt auch in den USA, es ist letztlich eine Wette darauf, dass wie in vergangenen Phasen auch doch genug Leute ihr Geld in den Banken lassen werden und zu relativ geringen Einlagenzinsen auch in den Banken lassen werden und sich die Banken über die Zeit halt sozusagen darüber sanieren können. Die große Frage, und das haben Sie völlig richtig angesprochen, ist, inwiefern die Digitalisierung und der Zugang zu Dingen wie Online-Banking diese Rechnung unter Umständen durchkreuzen könnte, indem nämlich auch Privathaushalte in größerem Maße ihre Einlagen schneller abziehen und etwa in Geldmarktfonds oder in Staatsanleihen investieren, wo sie jetzt schon 4,5% bekommen. Warum soll ich dann mein Geld bei einer Bank lassen, die mir auf mein Girokonto oder auf mein Sparkonto so gut wie nichts zahlt, wenn ich diese anderen Optionen habe? Und heute sind die einen Mausklick entfernt. Früher war das sehr viel umständlicher.
Sie haben davon gesprochen, dass das jetzt eine Wette ist. Ist es dann tatsächlich so, dass die Banken sich jetzt darauf verlassen, dass sie im Zweifel immer größer werden, also dass die Regionalbanken übernommen werden und dann Banken irgendwann too big to fail sind, beziehungsweise was kommt eigentlich nach too big to fail?
Nach too big to fail kommt too big to save. Irgendwann haben wir Banken, die so groß sind, und da waren ja einige Länder schon in der globalen Finanzkrise von 2008, wenn Sie etwa an Irland denken, die Bankensysteme hatten, die so groß und so vernetzt waren und ein Vielfaches größer etwa als die Wirtschaftsleistung des Landes, in dem sie ansässig waren, dass die Staaten mit ihren Steuereinnahmen diese Banken nicht mehr retten konnten und auf Hilfe von anderen Ländern angewiesen waren. Ich denke nicht, dass wir im Fall Amerikas da sind, aber wir sehen in vergangenen Finanzkrisen in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder diese Konzentrationstendenzen. Also es ist nicht das Überleben der Fittesten, sondern das Überleben der Größten. Das ist das, was Bankenkrisen ausmacht. Und die Konsequenz daraus sind immer konzentriertere, also im Bankensysteme, in denen wenige Großbanken immer dominanter werden. Das sind, und das wissen wir auch, das sind dann aber keine Bankensysteme, die stabiler sind. Denn die Großbanken, denken Sie an 2008, machen grundsätzlich genau die gleichen Fehler, die die Kleinen auch machen. Dass zurzeit die amerikanischen Großbanken besser dastehen, ist insofern eine Ausnahme von der Regel und nicht die Regel.
Und wenn Sie eine Wette eingehen müssten, wer wird das sein? Also wer wird too big to save sein?
Nein, wir haben jetzt schon, ich denke, wenn Sie jetzt in die Schweiz gucken, dieser Zusammenschluss von UBS und Credit Suisse, da sind wir, wenn diese Bank ins Wanken kommt, dann hat selbst die reiche Schweiz irgendwann ein Problem. Die sind um ein Vielfaches größer als das, was wahrscheinlich dann auch politökonomisch und von der demokratischen Seite her diese Länder bereit sein werden zu retten. Denn irgendwann sind ja letztlich dann Steuergelder, die da eingesetzt werden. Und irgendwann werden die dann so groß, dass man sich in der Tat die Frage stellt, ob die Wählerin und der Wähler dann sagt, wir nehmen hier in großem Umfang steuerliche Risiken in Kauf, um Banken zu stützen, die Geschäfte irgendwo in der Welt machen.